Über den Abschluss der patentanwaltlichen Ausbildung und den aufregenden Start ins Berufsleben sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
CF-Podcast Ideenretter. Eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Mein Name ist Elena Winter und meine Gäste hier im Studio sind heute ein weiteres Mal Dr. Janina Erdmar und Dr. Karl-Henning Lubber. Wir haben schon ein bisschen etwas zu feiern heute, denn zumindest Herr Dr. Lubber hat kürzlich seine patentanwaltliche Ausbildung bei Cohaus und Florac erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch
an
Sie
Dank.
Schon mal.
Danke sehr.
Und bei Ihnen, Frau Dr. Erdmar, steht das noch bevor, also die letzte Prüfung?
Genau, die mündliche steht noch aus.
Ja, da drücken wir schon mal die Daumen.
Danke.
Vielleicht möchten Sie, Herr Dr. Lubber, einmal kurz erzählen, wie der letzte Teil der Prüfung war. Wir hatten ja im vorigen Podcast, da stand diese gerade bevor, also die mündliche Prüfung, die relevant ist für die Zulassung als deutscher Patentanwalt.
Mhm. Genau, die mündliche Prüfung ist ja eine relativ lange Gruppenprüfung, die im Bundespatentgericht abgehalten wird, mit 5 Prüfern aus verschiedenen Fachgebieten oder auch verschiedenen beruflichen Hintergründen. Also es gibt einen Patentanwalt, dann eben einen Richter und noch verschiedene andere Personen, die immer ihre Fachgebiete haben. Das ist vielleicht irgendwie eher Markenrecht, eher Patentrecht oder eher Designrecht etc. Und dann wird man eben von diesen Personen immer so ungefähr eine Stunde pro Person, pro Prüfer, wird man dann immer so reihum gefragt, so auf 5 Prüflinge. Also 5 Prüfer, 5 Prüflinge und dauert insgesamt circa 5 Stunden, bis man dann von allen dann ausgequetscht wurde sozusagen. Oh. Und ja, die Prüfer bohren halt so ein bisschen in ihrem Fachgebiet, meistens ausgehend von irgendeiner etwas allgemeineren Frage, dann immer tiefer in so etwas speziellere Kenntnisse, die man haben könnte oder eben nicht haben kann. Und wenn man halt dann nicht mehr weiter weiß, dann wird meistens dann die Frage weiter übergeben an den nächsten Prüfling. Und ja, das ist schon... Also bei uns auf jeden Fall eine relativ angespannte Atmosphäre, so ein bisschen ernst und allem. Also, dass man da wirklich durchfällt, ist eher unwahrscheinlich tatsächlich, aber möchte sich natürlich auch jetzt nicht blamieren vielleicht oder da zu viele Lücken aufgedeckt bekommen von den Prüfern. Dementsprechend, genau, war das schon 5 eher etwas anstrengendere Stunden, aber es ist eben am Ende so, dass diese Prüfung, dass selten Leute wegen der mündlichen Prüfung durchfallen, es sei denn, man ist schriftlich so knapp an der Bestehensgrenze gewesen, dass man es vielleicht dann noch rausreißen muss oder vielleicht noch reinreißen kann. Meistens wird dann am Ende ungefähr die Note vergeben, die auch in der schriftlichen Prüfung rauskam.
Ah, ja.
Also rein von der tatsächlichen Bedrohungslage, sage ich mal, ist es jetzt nicht so schlimm. Von der tatsächlichen Anspannung her und von der dem Prüfungsernst ist es dann doch noch, ist eben die letzte Prüfung. Also man weiß, danach ist man durch mit der Ausbildung. Dementsprechend ist halt ein gewisser Druck.
Ja. Frau Dr. Erdmar, beruhigt Sie das jetzt? Oder?
Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich bei einer mündlichen Prüfung im Dezember, also in dem Zeitraum, wo auch Karl seine Prüfung hatte, dabei sein durfte und da drin sitzen durfte.
So.
Und deswegen konnte ich mir das Ganze schon mal angucken. Mhm. Und ich muss bestätigen, die Atmosphäre war durchaus angespannt.
Aber ist das die Regel so, dass man das auch sich anschauen kann?
Genau, das ist jetzt wieder so. Also das war jetzt das erste Mal wieder seit Beginn von seit Beginn von Corona. Also wir hatten jetzt das erste Mal wieder die Möglichkeit zuzuschauen. Dementsprechend Karls Turnus hatte das Pech, das wieder zulassen zu müssen. Aber selber
Gott sei Dank warst du nicht bei mir.
ja, ich weiß gar nicht, es waren jetzt auch nicht in allen Prüfungen. Also es war auch ausgewählt, sage ich jetzt mal. Aber es war echt interessant, sich das mal anzuhören, dann schon mal so ein bisschen zu wissen, was einen erwartet. Und es waren schon alle sehr nervös, muss ich sagen. Was man natürlich auch verstehen kann, wie Karl sagt, man möchte sich nicht blamieren. Und die können ja auch theoretisch alles fragen. Und dann hat man ja auch immer so Gebiete, in denen man nicht so sicher ist, sei es jetzt Markenrecht oder irgendwelche Spezialthemen im internationalen Recht, das darf auch gefragt werden.
Genau, man weiß auf keinen Fall alles. Also man muss auf jeden Fall Lücken haben. Dementsprechend so die Frage, wie viele von den Lücken dann getroffen werden.
Ach so, das nimmt aber auch so ein bisschen den Druck, also wenn Sie das jetzt sagen, ne, dass man weiß, es gibt die Möglichkeit auch mal zu sagen, es ist, weiß ich jetzt nicht.
Genau.
Und dann wird die Frage einfach immer weitergegeben an den nächsten Prüfling. Und man kann ja auch durchaus, man hat ja wieder seine ganze Sammlung an Büchern dabei.
Das ist ein wichtiger Punkt, genau, stimmt.
Wo man dann drin blättern darf und auch soll. Es kommt aber so ein bisschen auf den Prüfer an, habe ich das Gefühl gehabt. Manche wollen halt direkt genau die Antwort wissen und manche geben einem Zeit und sagen, gucken Sie mal, hier vielleicht Paragraph so und so. Aber das ist durchaus unterschiedlich. Und wenn man blättert, dann sollte man natürlich auch schon ungefähr wissen, wohin die Reise geht und jetzt nicht erstmal anfangen, das Gesetz zu lesen. Ich finde, das ist ganz lustig gewesen, jetzt auch bei der schriftlichen, das ist bei der mündlichen auch wieder so. Es ist ja wirklich eine Kofferklausur, weil man mit diesem
Koffer wirklich anreißt, ja.
Koffer anreißt, wo das sogenannte Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes drin ist, was aber was nur
ungefähr
in
5 Kilo wiegt.
Ja, aus 5 großen Bänden besteht.
Das Kofferbuch.
Genau, also wirklich ein Kofferbuch und kein Taschenbuch. Und das muss man auch bei der mündlichen wieder dabei haben und stellt dann alle Bände vor sich auf und kann dann halt in der Prüfung, wie gesagt, darin blättern. Und
dann sagt man, Moment, ich muss mal kurz in meinem Kofferbuch nachschauen und dann kriegt man die Zeit.
Ja, wobei dann oft auch manchmal die Frage schon weitergegeben wird an den nächsten Prüfling. Also das kommt so ein bisschen auf den Prüfer an, hatte ich das Gefühl. Die Prüfungskommission ist ja für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich zusammengesetzt. Also es sind nicht immer dieselben Prüfer. Es sind, man hat jetzt schon bei der schriftlichen Prüfung im Vorfeld Bescheid bekommen, wer die Prüfungskommission, wie sie sich zusammensetzt, wer da die Prüfer sind. Und die bewerten dann auch die schriftliche Prüfung und die sitzen dann auch in der mündlichen Prüfung und fragen dann halt ihre verschiedenen Themenbereiche ab. Mhm. Deswegen kann sich das auch durchaus unterscheiden zwischen den verschiedenen Gruppen.
Mhm. Das stimmt. Es gibt auch dann für manche Prüfer schon Protokolle, wo Leute vielleicht versucht haben, aus ihrer Erinnerung so zu rekapitulieren, welche Fragen oder welche Themen ungefähr dran kamen. Das ist nicht für jeden Prüfer so. Man kann halt Glück haben, dass dann die Prüfer, die oder zumindest einige der Prüfer, die in der eigenen Kommission sitzen, dass die schon mal... dass deren typische Prüfungsthemen schon mal zusammengefasst wurden. Mhm. Aber das ist sowieso immer ziemlich lückenhaft, weil man kann jetzt nicht die ganze Stunde von 5 Prüfern sich dann im Nachhinein nochmal vor Augen führen. Das sind einfach viel zu viele Fragen, die dann aufkommen. Das ist auch meistens vom Verlauf der Prüfung eher flexibel. Also die Prüflinge können auch so ein bisschen formen, welche Themen angesteuert werden. Also die Fragen sind offen gestellt und dann kann man es immer so ein bisschen, oder zumindest wird irgendwie so eine Art von Abtausch, also Austausch und Abschlag, wird dann sich mal einstellen, wo dann eben jede Prüfung für sich genommen immer anders ist als vorherige Prüfung. Ist mal dynamisch.
Gut. Genau. Und ich glaube, manchmal ist es auch so, wenn jetzt vor kurzem Gesetzesänderungen in Kraft getreten sind, dann ist das wahrscheinlich, dass vielleicht sowas gefragt wird oder wenn wichtige Entscheidungen in der letzten Zeit getroffen wurden, sei es jetzt vom Bundespatentgericht oder vom BGH, dass man sich das vielleicht auch mal anguckt.
Also man muss sich auch wirklich so ein bisschen auf dem Laufenden halten.
Ja, genau, das würde ich schon sagen. Das ist aber auch schon für die schriftlichen Prüfungen relevant, also besonders jetzt im Markenrecht, da geht es sehr viel um Rechtsprechung und da sollte man dann schon wissen, was wurde in den letzten 5 Jahren, manchmal auch 10 Jahren, je nachdem, so entschieden. Und da ist es dann halt, reicht es nicht, einfach nur den Gesetzestext zu kennen, weil da auch vieles gar nicht drin steht.
Okay.
Das stimmt.
Sie werden anschließend beide von der Kanzlei Kohaus und Florak übernommen. Für Sie, Herr Lupper, ist das jetzt bald soweit? Frau Erdmar, wenn jetzt alles gut geht, wovon wir ausgehen, ist das im Mai der Fall? Was wird sich dadurch vor allem strukturell erstmal für Sie ändern? Bekommen Sie einen Arbeitsvertrag als Angestellte, Anwälte oder arbeiten Sie freiberuflich für die Kanzlei?
Genau, wir sind angestellt, aber wir haben einen Angestelltenvertrag. Ob das jetzt von der Arbeitsweise, also wir werden auf jeden Fall als Anwalt einsteigen und wahrscheinlich von der Arbeitsweise schon ziemlich nah an einem Freiberufler arbeiten mit relativ vielen Freiheiten, sag ich mal, in der Tagesgestaltung und auch relativ viel Entscheidungsfreiraum für uns. Aber auf jeden Fall wird sich, glaube ich, die Arbeitsweise schon radikal ändern im Vergleich zur Kandidatenzeit. Man eben viel direkter mit Mandanten in Kontakt tritt und auch immer mehr eigene Entscheidungen dann trifft. Man soll ja jetzt wahrscheinlich so innerhalb der nächsten, vielleicht 3 Jahre oder so dahin geführt werden, dass man wirklich vollkommen selbstständig arbeiten kann und auch als Partner in der Kanzlei. Also das ist immer offen, ob man Partner wird, aber im Sinne der Arbeitsweise, sag ich mal, wird es dann so sein, dass man keine direkte Betreuung mehr erfährt, sondern selbst Entscheidungen treffen muss und das selbst unterschreibt. Ja. Und eben, das wird jetzt schon eine ziemliche Veränderung werden zu der Phase als Kandidat, würde ich sagen.
Und was ist das so, diese Aussicht darauf? Also es ist wahrscheinlich mehr Verantwortung, mehr auch mehr Freiheit.
Ja, ich denke schon, genau. Also mehr eigene Entscheidungsfreiheit und Gestaltungsfreiheit. Wir kriegen ja auch dann einen Sekretariatsmitarbeiter zugeteilt, mit dem wir dann diese Routinetätigkeiten eben und diese ganze Kommunikation erstmal einspielen müssen. Die gewisse Aufgaben werden eben vom Sekretariat übernommen und das ist auch nochmal eine ganz andere Art von Arbeit, die sich dann für einen selbst, oder ist ja so eine Interaktion mit dem Sekretariat, die bisher gar nicht vorhanden war, sondern es war ja meist dann zwischen dem Anwalt und dem Sekretariat und wir waren dann quasi direkt unter dem Anwalt.
Ja,
und man richtet sozusagen seinen Geschäftsbetrieb ein, könnte man sagen. So ähnlich,
Ja, genau, das ist nochmal der Aspekt, der jetzt dazukommt, dieses ganze organisatorische, die Arbeit mit dem Sekretariat, wo wir vorher so ein bisschen vor geschützt oder verschont geblieben sind, weil das natürlich einen von der eigentlichen Kernarbeit natürlich auch so ein bisschen abhält.
Ja, genau, es fallen jetzt sehr viele so Nebentätigkeiten auf einmal nochmal an.
Aber was ich auch ganz cool finde, ist, dass man, glaube ich, jetzt auch immer mehr mit ganz vielen verschiedenen Bereichen in der Kanzlei in Berührung kommt, was als Kandidat eher, da hatte man ja seine Ausbilder, mit denen hat man vorrangig gearbeitet, vielleicht nochmal so ein bisschen rechts und links was anderes, aber hauptsächlich halt die Ausbilder und dann auch dementsprechend die Themenbereiche von den Ausbildern. Mhm. Und das ist dann doch jetzt in der Anwaltstätigkeit deutlich anders. Da kann man auch so ein bisschen frei wählen, in welche Richtung geht man, welchen Teams, sage ich jetzt mal, schließt man sich an.
Ja, das stimmt auch, genau.
Also das ist deutlich, ja, es ist…
Für die Physiker insbesondere interessant und vielgestaltig.
Ja, genau. Ja, warum? Sollen ja immer so wandelbar sein. alles ist ja Physik, theoretisch.
Genau, genau. Bei mir als Elektrotechniker ist dann eher vorgegeben, in welches Team ich dann gehe. Ja, Frau Erdmar kann da flexibel hin und her.
Genau.
Das ist der Physik-Joker.
Genau. Mhm. Ja, wobei so im Pharma-Bereich oder so ist natürlich für mich auch Schluss.
Das stimmt,
ich
das
mal.
Stimmt. Also ja, genau, genau.
Der Life-Science-Bereich ist da schon ein bisschen exklusiver, würde ich sagen.
Ja, genau.
Genau, also das finde ich auch ganz, ganz angenehm. Und auch interessant, das eröffnet halt viele Möglichkeiten. Und was hier auch vielleicht so ein bisschen das Besondere ist, dass man im ersten halben Jahr ja noch nicht selbst unterschreibt.
Ja.
Und dass man da halt so ein bisschen langsam rangeführt wird. Und
unterschreiben heißt was?
Also wenn man jetzt zum Beispiel, dass man dem Mandanten gegenüber als verantwortlich auftritt, sage ich jetzt mal, und sagt, das ist jetzt hier, das schlage ich jetzt vor als Anwalt, sondern da arbeitet man dann immer noch erstmal für einen Partner. Und ja, das ist, da hat man noch so jetzt so eine kleine Schonfrist, sage ich jetzt mal, wo man sich dann vielleicht auch nochmal absichern kann und weil der Anwalt dann natürlich auch nochmal drüber guckt, bevor er unterschreibt.
Genau.
Ja. Und das sind ja dann doch
mal so eine Sicherheit.
Genau, das sind ja dann doch auch teilweise Sachen von gewisser Tragweite.
Ja. Und gibt da dann immer das Schreckgespenst des Haftungsfalls, der jetzt natürlich eigentlich nie eintritt. Aber wenn man halt gravierende Fehler dann begeht, dann kann natürlich sein, dass der Mandant gegen einen Ansprüche geltend macht. Mhm. Und das natürlich immer, das passiert halt nur, wenn man auch selbst unterschrieben hat und eben der Verantwortliche wirklich war nach außen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ausgeschlossen im ersten halben Jahr, aber es ist generell unwahrscheinlich.
Ja, genau. Aber trotzdem tritt man schon immer mehr dann dem Mandanten gegenüber selbstständig auf und ist dann mit denen direkt im Gespräch auch schon im ersten halben Jahr. Ja. Und das ist dann auch nochmal ein ganz neuer, interessanter Aspekt auf jeden Fall. Mhm.
Wie kommt man denn als Patentanwalt überhaupt an seine Mandate?
Also ich glaube, es gibt da nicht so diesen vorgegebenen Weg, dass man, also man kann so gewisse Akquise-Tätigkeiten betreiben, aber ich glaube, das ist ein bisschen begrenzt und das meiste so, wie ich höre, ist immer so, man wird empfohlen von jemandem, weil man schon bestehendes Mandat hat, wo sich der Mandant vielleicht gut beraten fühlt und dann gibt er das weiter über verschiedene Kanäle und dann wird man da angefragt. Also so meiner Erfahrung nach läuft das eher so.
Ja, genau. Oder auch Kollegen eventuell, die vielleicht einen Konflikt haben, beispielsweise, die man da nicht annehmen können und das dann weiterreichen an einen oder auch von vielleicht Rechtsanwälten, mit denen man in Verletzungsfällen zusammengearbeitet hat.
Ja.
Das ist auch so recht viel, aber manchmal kommen einfach Sachen rein, die jetzt uns einfach so anschreiben, also die Kanzlei anschreiben, nicht persönlich den Anwalt und dann wird es eben weitergereicht. Also ich habe auch jetzt gestern erst so eine Weiterreichung bekommen. Das sind dann meistens eher so kleinere Einzelerfinder vielleicht, die jetzt vielleicht nicht ganz so direkt passen zu Mandaten, die jetzt vielleicht schon betreut werden von Anwälten, die schon länger hier arbeiten und die werden dann tendenziell eher an die jüngeren Anwälte weitergereicht, weil also ist, glaube ich, für uns auch gut zum Lernen, wenn man jemanden hat, der jetzt vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung mit Patenten hat und dann mal so eine Art von grundlegender Beratung benötigt. Und es sind natürlich auch Mandate, die jetzt vielleicht sich erst entwickeln müssen, die jetzt noch nicht so zu Anfang interessant sind. Aber genau, das passiert auch.
Hat man denn dann so im Sinn, dass man sich so einen Stammmandanten aufbaut oder mehrere, dass man sie so
sich
weiterentwickeln lässt?
Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen Teil dieses, sag mal so, den Geschäftsbetrieb in Gang bringen, dass man so ein bisschen seine Mandate eben entwickelt. Genau. Also überhaupt erstmal irgendwie bekommt und dann, die können sich natürlich auf verschiedenste Arten und Weisen entwickeln, die können auch gut einschlafen oder können sie vielleicht irgendwie größer werden. Mhm. Und irgendwann nach ein paar Jahren hat man dann so ein bisschen seine festen Mandate und auch Ansprechpartner und dann ist man eben die Vertrauensperson dieser Mandate.
Okay. Inwiefern haben Sie denn vielleicht jetzt schon im Sinn, irgendwann auch wirklich Partner zu werden der Kanzlei?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen die übliche Herangehensweise, wenn man jetzt hier als Assoziierter beginnt, dann möchte man in der Regel Partner werden. Also,
Also unterscheiden sich die Kanzleien ja durchaus auch.
Genau, aber das ist vielleicht speziell bei uns. Genau. Es gibt auch eigentlich keinen wirklichen, also keinen vorgesehenen Pfad, wo man dauerhaft Partner ist. Also jetzt 10 Jahre nicht Partner zu sein, das wäre schon, also das würde, glaube ich, nicht passieren. Das ist auch, glaube ich, nicht gewünscht. Also gewünscht ist eigentlich eher, dass jeder eben Teilgesellschafter wird und dann die Kanzlei mitträgt und irgendwie Excellence through Partnership, vielleicht so einer, was mein Ausbilder ganz gerne mal gesagt hat.
Genau. Werden Sie auch schon andere Patentanwaltskandidatinnen oder Kandidaten betreuen jetzt in dieser nächsten Phase?
Das ist erstmal noch nicht vorgesehen und genau. auch noch nicht möglich. Genau. Weil, soweit ich weiß, muss man, glaube ich, 5 Jahre
genau.
im
also
Beruf sein.
Direkte Ausbildung ist dann erst möglich. Genau. Also es kann natürlich passieren, dass wir eventuell von einem Partner eingewunken werden, mitbetreuen. Genau. Genau. Es könnte auch sein, dass wir eventuell als Mentor auftreten für. Aber ja, das wäre, glaube ich, eher als Kandidat
das
noch.
War
ne?
eher als
das
wäre
auch
ja.
schon zu spät jetzt.
Genau.
Nee, ich glaube. Tatsächlich eher nicht. Ne?
Also ich glaube, es könnte halt sein, dass jetzt, ich sag mal so in 2-3 Jahren, dass dann, wenn ein anderer Partner, der halt schon offiziell betreuen darf, betreut, dass man vielleicht so ein bisschen mitbetreut.
Ja.
Aber wie gesagt, offiziell darf man es halt erst nach 5 Jahren, was ja auch Sinn macht. Wir sind ja selber jetzt wieder Frischlinge im Beruf
genau,
sozusagen.
Genau. Ja, ja, nee, genau.
Deswegen können wir jetzt selber noch gar nicht genau ausbilden.
Ja, es kann passieren, dass wir in Projekten, die jetzt vielleicht nicht kernfachlich sind, sondern eher so Kanzleiprojekte sind, wie, weiß nicht, Personalmarketing oder ähnliches, dass wir da Kontakt mit also je nachdem, wo wir halt dann unsere Kanzleitätigkeit legen, dass wir da eventuell Kontakt haben mit Kandidaten. Aber in der eigentlichen beruflichen, möglichen patentanwaltlichen Tätigkeit glaube ich nicht. Nee.
Noch nicht, okay.
Genau. Aber wir haben ja durchaus noch Kontakt zu den Kandidaten, weil wir ja selber gerade noch quasi Kandidaten sind.
Ja, ja,
halb.
Genau.
Und
nee,
da
genau,
werden
Kontakt,
schon
Kontakt haben wir schon, genau.
Genau,
genau.
Also Kontakt
genau,
haben wir
informell
auf jeden Fall
definitiv.
Schon.
Genau, ja. Nur nicht als offizielle Rolle jetzt
ja.
nicht. Aber,
genau,
ja,
genau, genau.
Kann ich mir vorstellen, dass man dann wirklich noch Ansprechpartner ist immer noch, weil wenn man gerade das Ganze hinter sich hat, ne?
Ja,
oh ja,
genau,
und man hat ja auch gemeinsam noch eine Kandidatenzeit. Das ist
genau.
alles
ja.
so ein bisschen überlappend.
Mhm.
Und
ja.
ja.
Das ist einer der Vorteile hier an einer großen Ausbildungskanzlei, dass man immer jemanden hat, der quasi ein Jahr weiter ist und
ja.
dann
genau.
gerade die Erfahrung gemacht hat, wie
Sehr
es denn
gut.
ist. Ja, genau.
Super.
Oder dass jemand gerade die mündliche oder schriftliche Prüfung
aha,
hinter
aha.
sich hat. Und so wie jetzt. Genau, genau.
Schön. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen ganz guten Einstieg ins Berufsleben und Ihnen, Frau Dr. Erdmann, erstmal noch ganz viel Glück für die letzte Prüfung.
Dankeschön.
Ja, und ich sage wieder mal herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter cohaus-florak.de/karriere.